야, 무슨 다크? 이게 된다 그건 로비 슈워드스 무슨 씨? 이분 seine Kollegin hat mir ein Mail geschickt über Postmoderne, die soll ich vielleicht mal persönlich hören, weil das ist ein bisschen langwierig zum Beantworten. Also wir gehen da chronologisch vor und sind bei den Ausgesperrten, auch in der Reihe das neue Buch von Rowohlt erschienen. Es war zunächst ein Hörspiel, ist ein gutes Beispiel für die Vielfachverwendung, die Elfriede Jelinek einsetzen kann, und wurde dann von Franz Nowotny 1982 verfilmt. Diese DVD können Sie kaufen um 9,90 € in dieser Standardreihe, der österreichische Film. Ist kein uninteressanter Film. Elfriede Jelinek spielt in einer Doppelrolle eine Lehrerin, Alexandra Curtis, die Tochter von Tony Curtis und Christine Kaufmann, spielt die Sophie, Paulus Manka spielt den Bösen. Interessant ist, dass Jelineks Mutter die Vorfinanzierung des Filmes übernommen hat. Für die Verfilmung hat sie eine interessante Anweisung gegeben. Und zwar ging es ihr darum, dass Wiens spezifische Mischung aus Dekadenz, Kulturbefrachtetheit, Tristesse und ein ganz spezieller Anarchismus ständig präsent sein müsse. Ich finde das eigentlich ganz interessant und vielleicht gibt Ihnen diese Aufzählung von Substantiven Gelegenheit, das mit Ihrer Sicht auf Wien zu vergleichen. Würden Sie Dekadenz, Kulturbefrachtetheit, Tristesse und ein spezieller Anarchismus, würden Sie das als die zentralen Punkte nehmen? Hier geht es nämlich nicht um Literatur, sondern hier geht es um die Anweisung einer Autorin, wie soll ein Text von mir verfilmt werden. Das heißt, da haben wir einmal eine reale Aussage. Ja? Und diese, wenn eine Figur bei Jelinek etwas sagt, so können wir das nicht vergleichen. Aber reale Aussagen können wir mit realen Aussagen vergleichen. Ne? Wenn ich in einen Roman schreibe, wo ich schreibe, am 14. Mai war das Wetter scheußlich und ich stand in einem Hörsaal der Universität vor lauter Greisen, dann ist das Literatur. Ist das erzählende Ich Fiktion. Wenn ich jetzt hereinkomme und sage, grüß Gott, scheißlich das Wetter nicht, dann ist das für Sie komisch, weil dann habe ich eine reale Aussage getroffen, falls ich nicht einen schlechten Witz gemacht habe. Und hier haben wir eine reale Aussage über Dekadenz, Tristesse, Anarchismus dieser Stadt, wo ich nämlich gar nicht so genau weiß, und das ist jetzt der Punkt, ob das mit dem, was wir lesen, sie setzt uns in das Wien der 50er Jahre und auch mit dem, was wir sehen, übereinstimmen. Die Geschichte, die sie erzählt, ist real. Es gab tatsächlich einen, vielleicht ist das älteren Generationen noch ein Begriff, einen Rainer Maria Wachalowski. Das war ein Elternmörder in den 60er oder 70er Jahren, der dann später im Gefängnis Theologie studiert hat, der seinen aus dem Krieg einbeinigen Vater und seine Mutter getötet hat, nachdem er pornografische Filme aus dem Eheleben der Eltern gefunden hat und wohl auch aus mehreren anderen Gründen. Diese Gewalttat wird in diesem Roman ausgedehnt und es wird dieser Rainer in eine Gruppe hineingesetzt. Ich denke, in der Abfolge des Wie wird bei Jelinek erzählt, ist das eine Entwicklung von den beziehungslosen Bukolit-Geschichten etwa zu den Liebhaberinnen, die ein bisschen offen sind. Hier ist alles Interaktion, Gemeinsamkeit, Abgrenzung innerhalb einer kleinen Gruppe, die aus dem, sie hat den Namen modifiziert, Rainer Maria, da denken Sie an Rilke und Sie denken richtig, Rainer Maria Witkowski, seiner Zwillingsschwester Anna Witkowski, einer Sophie in Klammer von, Klammer geschlossen. Damals hat man das noch auf die Visitkarte gedruckt und das von durchgestrichen. Ja. Heute macht man das ja eh wieder. Sophie von Pachhofen. Und ich lese die Namen deswegen so nachdrücklich vor, weil der letzte Name ist Hans Sepp. Und das referiert auf Literatur, auf den Arbeiter und den Nationalisten in Musils Mann ohne Eigenschaften, denke ich. Die Milieus sind recht unterschiedlich, davon werde ich noch sprechen. Sie sind präzise beschrieben, allerdings ist das Ganze möglicherweise zeitversetzt. Das heißt, genauso wie wir bei der Nora nicht ganz klar sind, sind wir wirklich in den 20er Jahren oder sind wir nicht teilweise schon in den 60er, 70er Jahren, ist hier das, was den 50er Jahren unterstellt wird, gar nicht so wirklich 50er-jährig. In dieser Gruppe von jungen Menschen herrscht ein universeller Nihilismus. Das ist für mich schon ein Unterscheidungsmerkmal. Ich denke, das ist erst späteren Jugendkulturen zu eigen gewesen. Damals haben noch die relativ harmlosen Schlurfs dominiert. Und diese Gruppe steigert sich eben jetzt langsam von einem Delikt zum nächsten. Es ist also eine, ja, kann man ruhig sagen, kriminelle Jugendgang. Das Buch beginnt mit einem meisterhaften, sehr, sehr filmisch geschriebenen Trailer, der die Spannung vorstellt, in der diese Figuren leben. Es ist ein Raubüberfall im Stadtpark, der äußerst brutal vor sich geht, und da kommt schon wieder eine Differenz zu meinen 50er Jahren. Es sind die Mädchen, die besonders brutal sind. Und das ist eigentlich ein Zeichen des Postfeminismus. Die schlagende Frau oder das Herausstellen, ja, der schlagenden Frau. Wenn Sie das Stück von der Ressa im Burgtheater gesehen haben, der Gott des Gemetzels, nicht? Dort sind es die Frauen, die prügeln. Ja? Also die eine, die sich übergibt und dem Mann das Handy ins Wasser wirft, und die andere, die ganz einfach auf ihren Mann losschlägt. Das ist heutig, aber das ist nicht unbedingt 50er Jahre. Und hier wird gleich ein interessantes Kontrapräludium gesetzt, nachdem wir von dieser Untat der Jugendlichen gehört haben. Ich lese das vor. Zu dieser Zeit gibt es allerdings immer noch zahlreiche unschuldige Täter. Sie blicken voller Kriegsandenken, von Blumen geschmückten Fensterbänken aus freundlich ins Publikum, winken oder bekleiden hohe Ämter, dazwischen Geranien. Alles sollte endlich vergeben und vergessen sein, damit man ganz neu anfangen kann. Also diese unschuldigen Täter, das ist von nun an ihr Thema. Wir sind 8 Jahre vor Waldheim. Die Frage, wer ist Täter, wer ist Opfer, was bedeutet das für das intellektuelle Klima Österreichs? Das reicht einfach von den Überlebenden des Nationalsozialismus bis zu den Kindern der Toten, und das bleibt ihr zentrales Interessenfeld, das dann bei der sogenannten Wende sozusagen explodiert ist. Hier liefert der Satz eigentlich nur eine Folie. Also sie kommt nicht mehr darauf zurück. Sie wird einiges aus den 50er Jahren, davon werde ich noch eingehen, was mit den Erziehungsritualien der 50er Jahre zusammenhängt, beschreiben, aber das ist draußen. Zurück zu unserem Raubüberfall. Das ist eine existenzialistische Gratishandlung. Sie wissen, die Aktion Gratuit, das ist die, mit der wir unsere Freiheit beweisen. Also da gibt es eine Linie, die von Nietzsche über die Nietzscheaner zu den Existenzialisten führt. Wenn ich sie jetzt beraube, weil ich Hunger habe, dann bin ich nicht frei. Dann habe ich eine Grenzüberschreitung gesetzt. Ja? Aber in Wirklichkeit habe ich keine Grenzüberschreitung gesetzt, weil ich bin determiniert durch meinen Hunger. Das heißt, die wirkliche Freiheit äußert sich in der Grenzüberschreitung. Und das ist die Gratishandlung. Ja? André Schied, ein nietzscheanischer Schriftsteller, hat, oder in seiner Jugend ein nietzscheanischer Schriftsteller, hat das mehrfach beschrieben, umschrieben, ironisiert, kritisiert. Er hat einen Helden, den Lafcadio Lucchi, in den Verliesen des Vatikan, der begeht einen Mord als Gratishandlung. Und er hat vor allem eine Figur in Le Prométhée mal en chaîne, also der schlecht gefesselte, würde ich sagen, Prometheus. Das ist der Bankier Zeus. Und der Bankier Zeus geht durch Paris und von Zeit zu Zeit, Doderer hat das übernommen, das hat also auf die österreichische Literatur Auswirkungen gehabt, geht er auf einem zu und schneuzt ihm eine, gibt ihm eine Ohrfeige und sagt, verzeihen Sie, es sind nicht Sie, es ist nur Ihr Gesicht. Das ist eine Gratishandlung, und zum Bankier Zeus sagt der Kellner, es gibt das Gerücht über Sie, dass Sie Gott seien, worauf der Bankier Zeus sagt, dieses Gerücht ist mir bekannt. Ja? Also das ist der Höhepunkt der Souveränität, ist diese Gratishandlung, und das, was hier geschieht, ist ideologisch. Also eine existenzialistische Gratishandlung geplant.
Warum ist das neu?
Ja, weil es nicht von Interessen diktiert ist. Ja? Also die Grenzüberschreitung, ich weiß es nicht, Menschen zu töten, ein Schiff zu versenken, um mir das Gold, das darin transportiert wird, anzueignen. Das ist eine große Grenzüberschreitung, aber ich bin nicht frei, weil ich bin von meiner Gier nach Gold getrieben. Während die motivlose Handlung ist die Handlung für die Nietzscheaner, ist die Handlung der äußersten Freiheit. Und hier ist das eben eine sehr ambivalente Sache, und die Hierarchie der Gruppe stellt sich eigentlich daraus her, für wen es wirklich eine Gratishandlung ist. Die Sophie, runde Klammer von, Klammer zu, Bachhofen, braucht eigentlich kein Geld. Das heißt, sie hat wirklich einen Kick, ich zitiere, von wahllos angewandter Gewalt gegen jedermann. Das ist ja immer noch ein Zeichen der Jugendkultur. Ja? Das Aufmischen. Das Aufmischen ist ja auch eine Aktion gratuit und ist ja auch eine nicht zweckdiktierte Handlung, mit der man sich Freiheit und Unabhängigkeit vom Gesetz beweist. Keine positive Wertung, sondern eine neutrale Geschichte. Der Sepp, der Arbeiter hingegen, oder der Lehrling, na, der braucht das Geld aus diesem Raubüberfall. Und da wird schon in diesem Versuch, wir spielen Nietzsche, wird erstens eine Hierarchie sichtbar. Und zweitens einmal, weil das vor der Folie der unschuldigen Täter, die die hohen Ämter bekleiden und hinter ihren Fenstern mit Geranien sitzen, geschieht, heißt das schon, wir sind in einem Klima der moralischen Anomie, und das stimmt eben mit dem Befund der Psychoanalytiker Mitscherlich überein. Der Titel, die Ausgesperrten, das erinnert ja an die Schlüsselkinder der 50er Jahre. Wissen Sie, was ein Schlüsselkind war? Ein Schlüsselkind trug den Wohnungsschlüssel um den Hals, ja? Und ist dann nach der Schule alleine nach Haus gegangen, hat vielleicht noch bei der Nachbarin gegessen. Und die Schlüsselkinder sind einfach ein Symbol für die schlechte Kinderbetreuung, Horte oder sonst etwas hat es damals nur minoritär gegeben, und die traditionelle Mutterrolle ist eben zusammengebrochen. Hier ist die Mutter allerdings zu Hause. Der Soziologe Schelsky hat diese Generation, die Jelinek hier beschreibt, als eine skeptische bezeichnet, die auf der einen Seite einer autoritären Erziehung ausgesetzt war, aber andererseits diesen Schutz, den Autorität bietet, also das Informelle, es gibt für alles Regeln und ich kann mich auf diese Regeln verlassen, überhaupt nicht hat. Also die haben auf der einen Seite die Kosten der Autorität gehabt, geschlagene Kinder, aber auf der anderen Seite haben sie nicht diese Sicherheit gehabt, dass es gerecht zugeht. Also zum Beispiel die Anna, die Begabteste der Schule ist, bekommt nicht das Amerika-Stipendium, sondern das bekommt die gestopfte Gans, die Sophie von Bachhofen, die weitaus schlechter ist. Das ist ein gutes Beispiel dafür, welche Double Binds sich daraus ergeben. Mitscherlichs haben gemeint, zentral sei der Wiederaufbau gewesen, die Moral sei im Hintergrund geblieben, die Eltern seien derealisiert gewesen durch Kriegsgeschehnisse und Nationalsozialismus. Sie hätten eigentlich in eine kollektive Melancholie verfallen müssen, die sie mit einer kollektiven Manie abgewehrt hätten. Und diese Manie, die bringe ich ein bisschen mit dem Privatpornos, um das hier bald gehen wird, zusammen. Das ist also ein Akt der Wohlstandsverwahrlosung, wie man das damals genannt hat, wenn die reiche Sophie daran teilnimmt. Bei den kleinbürgerlichen Geschwistern steckt ein materielles Motiv dahinter, Gier nach Gegenständen, das Wort Konsumgesellschaft taucht auf, genannt wird auch das Klischee vom Generationenkonflikt. Und wie gesagt, der Arbeiter Hans braucht wirklich Geld. Also wir haben drei Milieus, die man nicht verlassen kann, wo es Strategien gibt, die aber festgeschrieben wird, und das war eben damals auch so. Der Arbeiter Hans ist in die Rolle der in Anführungszeichen Frau geschrieben. Er hat nichts als seinen Körper und mit dem will er nach oben. Er will wie die Brigitte in den Liebhaberinnen die Sophie von Backofen heiraten, was ihm aber nicht gelingt. Dieser junge Arbeiter ist eine negative Figur. Das ist im Übrigen eine Absage an die zeitgemäße Umgangsform mit dem jungen Arbeiter als einer literarischen Figur. Ja, also wir haben hier in Österreich sicherlich keine DDR-Literatur gehabt mit heroischen Arbeitern. Alle diese Charlie Traktors von Michael Scharang oder die Helden von Gustav Ernst haben eine gewisse Gebrochenheit gehabt, aber sie waren positive Figuren, und der hier ist ein negativer. Es ist eines der wenigen Male, dass Jelinek sich in ihrer Prosa in jener Zeit zu Problemen der österreichischen Linken auslässt. Es ist interessant, dass der Hans eine Mutter hat, die sein Linksein sozusagen zu stimulieren versucht und die die resignierte Bemerkung im Gemeindebau macht: Wenn ich mir dich anschaue, dann denke ich, ich habe umsonst gelebt und dein Vater, ein Antifaschist, ist umsonst gestorben. Also der Hans ist eben das Produkt einer sozialdemokratischen Erziehung zum neuen Menschen. Der hat durchaus was gelesen, aber das Einzige, was der aus seinem Marx oder seinem Austromarx herausgeholt hat, ist, wo oben ist und wo unten, und dass man gut daran tut, zu schauen, dass man raufkommt. Sie wissen ja, das wird jetzt in Neid von ihr breit erzählt, dass sie eben auch einen starken Jelinek, einen starken linken innerfamiliären Background hat. Es hat einen roten Großvater gegeben, einen 1873 geborenen jüdischen Sozialisten. Das war einfach die Trägergeneration des Austromarxismus, ja, diese Generation von 70, 80, das war die Generation von Karl Renner und das war die Generation von Max Adler und von Hilferding. Otto Bauer war ein ganz kleines bisschen jünger. Und auch ihr Vater war Mitglied der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, also dieser Partei des neuen Menschen. Beim Begräbnis des roten Großvaters 1964 hat sie brav Flöte gespielt. Also wenn wir das in einen Bezug setzen, dann ist der, weil es hier um Geschwisterrelationen geht, dann ist der Hans sozusagen ihr missratener Bruder. Nicht? Weil er hat eine ähnliche Sozialisation wie sie, eine traditionelle linke Sozialisation, aus der er aber heraus ist. Mir ist das wichtig, dass hier einmal thematisiert wird, wie das mit den Kindern der in Anführungszeichen roten Verlierer von 1934 ist. Wir haben ja geradezu einen Boom im Aufarbeiten des Erbes, das uns unsere Eltern und Großeltern hinterlassen haben. Wir haben aber interessanterweise dabei eine gewisse Einseitigkeit, weil dieses Erbe an Skeptizismus, das in den Generationen, die eben abstammen von den Verlierern des Bürgerkriegs 1934 herrschen muss, das wird eigentlich nicht thematisiert. Ich kann mich sehr gut erinnern an eine Polemik, die ich einmal mit dem Gerhard Roth hatte, in der Zeit, wo er geschrieben hat, dass die Österreicher genetisch zum Faschismus disponiert sind. Habe ich das nicht schon erzählt? Hat er einmal geschrieben, mein Vater hat mir das Leben geschenkt, als Arzt hat mir mein Vater das Leben gerettet, ich liebe meinen Vater, mein Vater war bei der SS, ich hasse meinen Vater, ich bin ein typischer Österreicher. Und ich bin da irgendwie durchgedreht, weil ich mir gedacht habe, darf ich noch einmal, denn sein Vater als deklarierter Übermensch hat mein Vater eingesperrt. Und mir waren 650.000, nämlich die damaligen SDAPler, und die NSDAPler waren nur 470.000. Und jetzt sind auf einmal die Burm von denen, die typischen Österreicher, und wir kommen schon wieder nicht vor. Das ist eine wohl jetzt ein bisschen auch in meiner Darstellung humoristische Verarbeitung, dass es hier eine Ungleichzeitigkeit gibt, die sich durch die österreichische Literatur zieht. Was ist aus diesen anderen großen Hoffnungen, die frustriert wurden, geworden? Ja? Wir haben einen breiten Diskurs, was ist aus dem größten wahnsinnigen Traum von der deutschen Weltherrschaft über Generationen geworden, also wirklich bei Anna Mikutsch bis in die dritte Generation. Aber wir haben keinen Diskurs, was ist aus dem großen Traum vom Sozialismus in einem Land, vom roten Wien und Ähnlichem geworden und was ist aus dem Verlust geworden. Und hier ist dieser Hans eine wichtige Figur, weil er einfach zeigt, die haben das alles abgestreift, die sind zum Gegner übergelaufen, die zweite Generation. Ja, das ist also der Arbeiter. Jetzt die Schwester Anna. Das ist eine Klavierspielerin, wieder einmal, und wieder einmal eine Selbstverletzerin, die sich also mit Rasierklingen schneidet. Sie ist in psychiatrischer Behandlung. Um es kurz zu zitieren, ihr graust vor allem. Auch das ist eine Reverenz auf Sartre, auf einen sehr vereinfachten Sartre, auf den Ekel als das große universelle Gefühl. Ihr Bruder, wie schon die Namensnennung sagt, ein allerdings selbsternannter Dichter, da steckt auch, denke ich, eine Absage an die Poesie drinnen, ist der Kopf und das Hirn dieser Jugendbande. Sophie ist die, die zwar zuschlägt, aber hauptsächlich zuschaut. Anna bringt die Wut in die Gruppe und Hans eben die Hand. Diese Typen werden bei ihr bleiben. Sie werden sich mischen, zum Beispiel in der Klavierspielerin, aber sie wird sich das behalten. Vor allem die Sophie von Bachofen mit ihrem neutralen Außenstehen, Zuschauen, über die werde ich noch einiges zu sagen. Der Rainer ist ein sogenanntes Genie, das sich aus dem Elend ins Anführungszeichen setzbare Reich der Kunst geflüchtet hat. Das ist auch wieder ein Klischee. Aber das ist nicht mehr ein Klischee aus der Populärkultur, sondern das gehört zur großen Erzählung der Romantik, genauso wie eben der neue Mensch zur großen Erzählung des Austromarxismus. Und das wird hier weiter betrieben. Die Zerstörung einer großen Erzählung, und das ist natürlich, liebe anonyme Kollegin, die Postmoderne, aber was heißt das schon angesichts dieses universellen Begriffs der Postmoderne? Man darf sich die Postmoderne ja nicht als eine Armee vorstellen, wo alle auf Kommando salutieren, jetzt wird simuliert und jetzt wird dekonstruiert oder sonst etwas, sondern hinter dem Wort verbergen sich sehr, 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 sehr verschiedene Versuche, Verhaltenstypen aus unserer Zeit herauszubringen. Auch die Anna flüchtet in die Kunst, wie das bei Thomas Bernhard so viele Figuren tut. In dem Fall ist es die klassische Musik. Sie leidet an Bulimie, ist verbal extrem sexualisiert, also fast wie ein Gilmore Girl. Auch das ein bisschen ein Punkt, wo die Sache einfach mit den 50er Jahren nicht zusammenstimmt. Ja? Also ein Mittelklasse-Mädchen hat diese Sprache zu jener Zeit nicht gesprochen, denke ich mir. Der Hans wird von allen, vor allem von dem intelligenten Rainer, manipuliert. Der Vater des Hans ist eben im KZ Mauthausen umgebracht worden. Die Mutter ist eines der Opfer des Wiederaufbaus. Und die Sophie, die ich schon mehrere Male angesprochen habe, ist eine Wiederholung der Susi aus den Liebhaberinnen, also eine materiell abgesicherte Schülerin, die sich für alles interessiert, aber die seltsam unberührt bleibt. Da ist ein ungeheurer Begriff von Stärke, der mit dem Bürgerlichen oder Großbürgerlichen assoziiert ist. Da gibt es eine Villa in Hietzing, da gibt es ein Haus in Nizza, da gibt es Kaschmirpullover, die man so beiläufig dem Hans hinüberhaut, und da gibt es eine Louis Vuitton-Tasche, das heißt, da gibt es alle Accessoires eines recht großen Wohlstandes und gleichzeitig die Kraft, die Pubertät, die ja auch eine Zeit des Experimentierens ist, sozusagen durchzuziehen. Steht einmal eine schöne Assoziation zu diesem Frauentyp drinnen, Sophie, Sport, Härte, Ökonomie. Ein bisschen, wenn Sie sich erinnern an den Film Der Teufel trägt Prada, dann visualisiert sich mir eine gealterte Sophie in der Meryl Streep in Der Teufel trägt Prada. Ja, aber das ist eine private Assoziation. Ich lese Ihnen ein bisschen was vor über die Sophie. Sophie serviert ungerührt ein Käsebrot. Jetzt kommt ein bemerkenswerter Satz. Dienen macht Spaß, wenn man es nicht muss. Und jetzt kommt der Gegensatz zur Anna. Anna würde sich eher die Hand abhacken lassen, als jemand Käsebrote zu überreichen. Also der Reichtum ermöglicht einem nicht nur die Louis Vuitton-Tasche, sondern er ermöglicht einem auch eine ungeheure Handlungsvielfalt. Ja? Es ist tatsächlich so, aus einer bestimmten sozialen Position heraus kann man mit sich selbst viel lässiger umgehen, als wenn man sozusagen um den eigenen Status pausenlos kämpft. Ja? Ein Linzer Universitätsprofessor und Anwalt hat gerade in zweiter Instanz gegen einen Tiroler Bürgermeister einen Prozess gewonnen, weil selbiger ihm geduzt hat. Also von außen, ohne in die Geschichte reinzugehen, hat man den Eindruck, der war seines Status nicht so sicher. Ja? Hier, oder eine andere schöne Beschreibung zur Sophie: Sophie schüttelt alles ab und geht unwiderruflich weg. Das gelingt den anderen Jelinek-Frauen nicht. Also, die können nichts abschütteln, die sind gefesselt, die sind gefangen. Das ist für mich einer der Gründe, warum diese Sophie sozusagen die Topfrau des Jelinek-Kosmos ist. Ja? Also, nicht nur die, die Gewalt ausüben kann, ich werde Ihnen noch einiges erzählen, was sie so anstellt, und die ihr sexuelles Wahlrecht ausübt, sondern einfach die, die alles abschütteln kann und weggehen kann. Ich glaube, das ist ein im Vergleich zu den anderen jelinekschen Frauen, wenn wir die anderen Frauen als ein Angstbild definieren, dann ist das ein Wunschbild. Ein Wunschbild von einer unbeschreiblichen weiblichen Autonomie. Die Sophie ist auch das Zentrum des Begehrens. Sie ist eine Projektionsfigur für die beiden Männer. Hier wird das Begehren allerdings marxistisch gedeutet. Es gibt ein männliches Begehren, das dem Status der reichen Frau gilt. Es gibt aber auch eines, das der Sekurität der bürgerlichen Frau gilt. Und dieses Begehren berührt Frauen nicht, so steht es hier. Es ist das Begehren schwacher Männer in einem sozialdarwinistischen Weltbild. Können Sie sich noch an die Sängerin Joanne Armatrading erinnern? Die hat zeitgleich gesungen, "Don't stand in my way, let me pass easy." Und dann, "You get too jealous, you patronize me." Und dann kommt der Schlüsselsatz, "Don't show," singt sie den Mann an, der ihr im Weg steht, "don't show your body don't make it." Der bringt's nicht, ja? Also, das Lied ist lustigerweise im gleichen Jahr entstanden, in dem die Ausgesperrten publiziert wurden, ist auf der Armatrading-Platte Stepping Out. Eine Sängerin, die ich sehr empfehle, weil sie eine schauspielerische Sängerin ist und sehr viel über weibliche Liebeskonstellationen singt, und zwar nicht eintönig und nicht manieriert, sondern in einem relativ einfachen Englisch, so ein bisschen, sie kommt aus Jamaika, sehr viel transparent macht. Die Platte, auf der das Lied ist, heißt Stepping Out. Der Titelsong ist I'm gonna stepping out of emotion, stepping out of love. Aus den break events that bring me down. Also es ist das Lied einer Frau, die eben austritt aus dem Beziehungssystem. Das heißt, wer will, der kann in dieser Sophie ein bisschen bereits den Postfeminismus keimen sehen. Also eben nicht eine Konzentration auf die Frau als das Andere oder als das Unterdrückte, wie wir sie dann in der Klavierspielerin haben, sondern eben etwas Neues. Post ist immer gut, aber das heißt jetzt nicht, dass ich sie zur Elfe von der Post mache. Das ist nur noch einmal eine Antwort auf dieses E-Mail. Ja, und dann gibt es eben die Eltern von Rainer und Anna und ihre Ehe. Der Vater heißt Otto. Den Namen kennen wir schon. Das ist kein positiver Name in der Jelinek-Welt. Otto Witkowski, ein SS-Mann, und einer, der pausenlos weiter den Nazi spielt. Ein Wortschwall, ein Handlungsschwall und beiläufig gesehen eine Anspielung auf reale österreichische Befindlichkeiten, nämlich auf die, wenn ich mal jetzt in der Denkweise der Nazis bleibe, eine Anspielung auf die non-deutschen Nazis, weil wer Witkowski heißt, der hat einen sogenannten Migrationshintergrund, genauso wie wenn einer Taras Borodajewitsch heißt, ein berühmter nationalsozialistischer Historiker, oder Odilo Klobotschnik, der Führer und erste Gauleiter Österreichs, der Wiener NSDAP. Also Sie sehen, diese Regionalien, ja, die hat sie drinnen und sie arbeitet da relativ sorgfältig. Genauso wie wir ja in einer kleinen Andeutung beim Herrn Karl das haben, dass er eben auch einen Migrationshintergrund hat, nicht? Wie die Russen kommen und er sagt, na, ein bisschen habe ich das ja noch kennen von früher. Ja? Also da hat es ihm auch ein Früher gegeben. Und dieser Otto Witkowski, das ist jetzt das erste Mal die Begegnung mit Porno, bei dem wir noch öfter bleiben werden, ist ein Pornofotograf aus Hobbygründen, der seine Gattin am liebsten beim Putzen fotografiert. Das war tatsächlich in der sogenannten privaten Pornografie eines der beliebtesten Filme. Es gibt einen Wiener Aktionskünstler namens Erwin Puls, der sich sozusagen eingeschrieben hat, weil er einmal an einem Sonntag eine Imitation der Kronenzeitung in Zeitungstaschen rausgehängt hat. Ja, also das war seine Aktion. Und Erwin Puls ist einer der größten europäischen Sammler von Privatpornografie und hat einen Teil seiner Sammlung in einem Buch im Hafmanns Verlag herausgebracht mit einem sehr schwierigen, illustrierenden Text. Und da finden Sie dieses Motto, also die Gattin mit der Schürze vorgebeugt oder vor dem Herd stehend und mit dem Kochlöffel umrühren oder mit diesem großen Putzwedel irgendetwas an ihrem eigenen Körper fegen oder ähnliches. Sie finden das inflationär. Ja? Also der Zusammenhang zwischen dem männlichen Blick auf die sogenannte Hausfrau und dem pornografischen Blick, da ist sie tatsächlich in den 50er Jahren, wobei ich sagen muss, es gibt keine heutigen Sammlungen, veröffentlichten Sammlungen von privater Pornografie. Es gibt eben nur die zwei, die eine von Wolfgang Klebeck und die andere von Erwin Puls. Und er verlangt von seiner Gattin, wenn er sie fotografiert, und das ist, denke ich, wichtig für das, was Pornografie in der Definition von Elfriede Jelinek bedeutet, du musst einen angstvollen Gesichtsausdruck machen. Widerstände zu brechen ist immer besonders geil. Auch ich habe im Krieg oft Widerstände gebrochen und zahlreiche Personen rein persönlich liquidiert. Das ist ein ungeheurer Sprung, nicht? Also vom geforderten Widerstand, der ja eine Simulation ist, der Frau wird das auf die Nerven gegangen sein, wenn es dann mit Putzwedel und mit der Schürze da gestanden, aber dann noch Im Gesichtsausdruck muss der Widerstand sein. Die Lust des Mannes liegt im Brechen des Widerstandes. Und es ist eine männliche Assoziation, die vom Brechen des Widerstandes auf die Liquidierung eines Menschen hinüberführt. Den Satz geschrieben allerdings hat eine Frau. Das heißt, hier wird unterstellt, Männer denken beim Sex an den Widerstand und sie denken beim Widerstand ans Töten. Ja? Das ist eine Kurve, die möchte ich einmal, die hab ich jetzt einmal gezeichnet. Zeitgleich zu diesem Diskurs hat sich ja die amerikanische Feministin Andrea Dworkin in einem Buch on Porn artikuliert, wo der Schwerpunkt darauf liegt, dass Pornografie im weitesten Sinne extreme Frauenverachtung sei. Ich möchte zu der Figur des Witkowski hinzufügen, dass die Susan Sontag, die ich schon ein paar Mal aufgeschrieben habe, ja überhaupt jedes Zücken eines Fotoapparates als aggressiven Akt gedeutet hat. Ja? Und bei Jelinek, Thomas Bernhard hat über diesen Gedanken in der Auslöschung einen langen Monolog, wo die Fotografie die Urgemeinheit der Menschen ist, in seiner übersteigenden Art gemacht. Bei Jelinek gibt es offensichtlich auch eine positive Fotografie. Das hier ist die böse Fotografie. Dem Einbeinigen, der aufgrund der Umstände, aufgrund seiner Behinderung im Leben gescheitert ist, ist das der Ersatz eines gewalttätigen Geschlechtsverkehrs, der ihm sehr nachdrücklich im Film misslingt. Das ist etwas, was in den 70er, 80er Jahren in den Auseinandersetzungen mit dem Nationalsozialismus eine große Rolle gespielt hat, etwa in dem Film Der Nachtportier mit Dirk Bogart und Charlotte Rampling, ein Film, der im Otto-Wagner-Haus am Naschmarkt gedreht wurde, wo der Nationalsozialismus sozusagen als ein sadomasochistischer Exzess abgebildet wurde. Der Plot ist, SS-Mann ist jetzt Nachtportier, hat während des Krieges mit einem weiblichen Häftling einen SM gehabt und die kommt jetzt als Gast und sie spielen das Spiel wieder und drehen es langsam um. Ähnlich bei Luchino Visconti, nämlich in der Sexualisierung des Nationalsozialismus, die Verdammten, eine Paraphrase auf die Familie Krupp, wo eine inzestuöse Vergewaltigung der eigenen Mutter, gespielt von Ingrid Tullin durch Helmut Berger, sozusagen die Kapitulation der Industrie vor dem Faschismus darstellt. Ich sage das deswegen, weil ich am Anfang gesagt habe, der Nationalsozialismus ist nicht präsent, aber er ist in dieser Frage, in diesem Verhältnis Pornografie und Nationalsozialismus oder nationalsozialistisches Agieren da. Man könnte, wenn man von den unschuldigen Tätern spricht, ja auch erinnern an die Legende von der sauberen Wehrmacht und eben an dem selbst in der Forschung bis vor 5, 6 Jahren aufrechterhaltenen Dings-Judenfeindschaft hatte nichts mit sexuellen Praxen zu tun. Mittlerweile wissen wir, dass das ein bisschen anders gelaufen ist. Also da gibt es Beschimpfung, da gibt es Prügel, da gibt es eine demütige Frau, auch die Kinder wurden und werden geprügelt, sie wehren sich, das ist eine kleine Hölle, in der sie extrem involviert sind. Wenn hier wer verletzt, dann sind es Anna und Rainer, die verletzen. Sicher spielt sich ein Generationenkampf ab, aber was Jelinek recht klar macht, ist, dass sich Vater und Sohn Witkowski gar nicht so unähnlich sind. Beide sind Dilettanten der Kunst, der eine ein Hobbyfotograf, der andere ein selbsternannter Dichter. Beide masturbieren, haben Schwierigkeiten mit der realen Sexualität, beide halten sich für etwas Besseres und haben ein verquertes, gewalttätiges Weltbild. Das heißt, es wird eine Linie gezogen und jetzt kann ich auf einmal die Jugendgewalt metaphorisch in den 50er Jahren verankern. Von den gewalttätigen Vätern, die sich im Osten ausgetobt haben, zu den gewalttätigen Jugendlichen, die in den Stadtpark gehen und dort jemand niederschlagen. Unbeachtet von der Masse, ich zitiere, stehlen sich die Geschwister ineinander, vampirisch bleckend die Milchzähne. Wart nur, Mami, bis wir größer sind, dann machen wir dasselbe mit dir und noch ärger. Das ist eine schöne Erklärung für 68, es ist auch eine schöne Prognose für Waldheim, der 8 Jahre später gespielt wurde, und eine vorwegnehmende Deutung, die Waldheim-Krise, das war eben diese Rache der Kinder aus den 50er Jahren. Wart nur, Papi, jetzt machen wir dasselbe mit dir. Existenzialismus, Anarchismus, okay, das hat man damals zum Jazz in Wien getragen. Es wird ein bisschen, für mein Gefühl, zu konkret bei den Protagonisten. In keinem Roman hat Elfriede Jelinek so viel Name-Dropping betrieben wie hier. Der Sartre wird diskutiert, Georges Bataille, Der Fremde von Camus, ein wenig zu lang, Trotzkis Kunst und Revolution, Außer Atem von Godard, da mischt sich einiges, was in den 50er Jahren noch überhaupt nicht rezipiert wurde. Auf Seite 87 der Taschenbuchausgabe wird Brian Keefe erwähnt, und den hat es in den 50er Jahren wirklich noch nicht gegeben. Ja? Man spielt Golf in Wien. Ich weiß nicht, ob ein Golfspieler hier ist, aber ich denke, dieser Sport ist auch erst ein bisschen später nach Wien gekommen. Man imitiert Zarter, vor allem eine Episode aus dem Roman Zeit der Reife, wo eine Katze ersäuft wird. Auch das passt wenig. Es kommen Orte vor, wie das Café Sport, der Strohkoffer, die Orte der Bohème. Sie benutzt das, um das Maßlose der 50er Jahre zu illustrieren. Ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung ist. Noch einmal, es hat mit den 50er Jahren so viel zu tun wie die Thomas Bernhardschen Mickey Maus Nazis vor dem Ruhestand mit den realen Nazis. Es sind auch, hört man, persönliche Porträts aus ihrem Bekanntenkreis drinnen und auch ein wenig von der Roten Armee-Fraktion. Sie selbst hat diesen Authentizitätsanspruch mehrere Male verteidigt. Sie hat darauf hingewiesen, dass sie sich eine Sammlung von Modeaccessoires aus jenen Jahren zugelegt hat. Menschen werden eben bei ihr, das habe ich eh schon ein paar Mal gesagt, wie bei Bernhard, manchmal über die modischen Accessoires charakterisiert. Auf jeden Fall aber, und das liegt auch im Sinne des Mitchell'schen Konzepts von der Nachkriegsgesellschaft, sind diese Heranwachsenden, die Sophie von Bachhofen, noch am wenigsten die Symptomträger im Sinne des Heidelberger Familienkonzepts ihrer Familie. Zitat, der Rainer sagt, Anni, wir müssen etwas unternehmen wegen dem alten Schwein, also wegen des Vaters. Schon gesagt, das ist eine Kette von Gewalttaten. Das zweite Delikt ist ein Bankbeamter, der sich von der Anna in der Straßenbahn masturbieren lässt, wird bestohlen. Da zeichnen sich wieder diese Gegenpole ab, die Loser von der Arbeiterpartei, die Kleinbürger mit der Nazi-Vergangenheit und die Sophie mit der Villa. Die Kleinbürger sind, wie das Kleinbürger im Klischee, sind oft impotent. Der Otto Wiskowski begründet das, wer einmal Leichenberge aus nackten Personen, auch Frauen, besichtigte, den reizt die heimische Hausfrau nur noch wenig. Der zweite Teil des Satzes hört sich lustig an, aber es ist eine Aussage über männliche Sexualität, die hier getroffen wird. Im Kontext der Zeit, dass die sexuelle Praxis als Kennzeichen der Person gilt. Und in diesem Zusammenhang masturbiert der Otto Wiskowski vor seinem Sohn, eine sehr grelle Szene, während die Sophie das tut, was auch die Klavierspielerin dann tun wird, als unberührte und unberührbare Voyeurin zwingt sie den Hans zur Masturbation. Mehr will sie von ihm nicht. Das heißt, sie ist in diesem Kontext die Ausbeuterin, nämlich die, die für ihre Augenlust das bekommt, was sie will. Da beginnt eigentlich eine zentrale Frage, was bedeuten, und auf das werden wir, glaube ich, noch mehrere Male kommen, diese extremen sexuellen Handlungen der Jelinek. Wofür, wenn sie metaphorisch sind, wofür stehen sie? Diese Beschädigungen beispielsweise, die Anna etwa defloriert sich sogar mit einer Rasierklinge. Man kann das zunächst einmal quellenmäßig festmachen. Das ist der bei den 68ern sehr prominente Psychoanalytiker Wilhelm Reich. Der hat in seiner Studie die Funktion, da war gerade eine Ausstellung im Jüdischen Museum in Wien über den Wilhelm Reich. Hat ihr da gesehen? Ja. Der hat in seiner Funktion des Orgasmus beispielsweise eine Patientin, die mit einem Messer masturbiert. Eine ganz wichtige Rolle spielen diese gewalttätig autoerotischen Handlungen in dem Buch von der Simone de Beauvoir, Im anderen Geschlecht. Und die Beauvoir bezieht sich auf den Psychoanalytiker Steckel, einen Pionierpsychoanalytiker aus dem Kreis von Freud, der 1910 gemeinsam mit Alfred Adler entweder rausgeworfen wurde oder ausgetreten ist aus der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung, also aus der Freud-loyalen Vereinigung, der aber allerdings heute im massiven Verdacht steht, und da ist er nicht der Einzige, dass er seine Fallgeschichten ein bisschen selbst erfunden hat. Also auf jeden Fall, das ist die Quelle, und bei diesen beiden Referenzautoren, und ich würde mich nicht so massiv mit ihnen beschäftigen, wenn ich nicht davon ausginge, dass das gelesen wurde. Ja, also das waren Bücher, das andere Geschlecht, das hat Frau damals gelesen, und die Funktion des Orgasmus hat man überhaupt auch studiert. Und in beiden Büchern wird das als Beleg des weiblichen Selbsthasses gewertet und als ein Resultat oder eine Reaktion auf die gesellschaftliche Entwertung der Frau. Also so verwendet die Beauvoir den Steckel. Ja? Steckel gibt seinen Beispielen eine familiäre Dimension und die Beauvoir sagt, nein, in der Familie kommt zum Ausdruck, was Frau in der Gesellschaft widerfährt und daher reagiert Frau mit Selbstverletzung. Ich möchte noch eine andere Quelle nennen, die mir wichtig ist, nämlich die Aktionisten mit ihren Selbstverletzungen relativ zeitgleich, einige Jahre vorher. Nur die haben diese Konnotation ignoriert. Der eigene Körper war ein Material bei den Materialaktionen des Günter Brus oder des Otto Mühl oder des Nietzsche. Auch der fremde Körper war ein Material. Ja, ein starkes Gefühl hat der Text dort interessanterweise, wo sie ganz gegen ihre Angewohnheit Psychologie in Anführungszeichen inkorporiert, und zwar in der Beschreibung der Auswirkung des ungeheuren Bedeutungsverlustes von Eltern. Also die Mutter des Hans, die linke Mutter, war ja immerhin ein Mitglied von Otto Bauers Generation der Vollendung. Der Otto war ein Herrenmensch. Das sind zwei Typen von Eltern, die jeder, der damals jung war, gehabt hat. Und die das auf verschiedene Weise kompensieren. Der Otto Witkowski ist ein ungeheurer Angeber. Am besten von allen seinen Angebereien gefällt mir die, ich weiß nicht, ob Sie den Sänger noch kennen, dass er behauptet, der außereheliche Vater des Sängers Freddy Quinn zu sein. Seemann, lass das träumen, denke nicht zurück. Angeber sind aber auch der Rainer und seine Schwester Anna. Hirnwichser, glaube ich, sagt man heute. Dieses ständige Theoretisieren, das ständige Reden, das sind kritische Erinnerungen an das Bildungsbürgertum der Mutter. Dann kommt es zum nächsten Delikt. Anna bietet sich einem Vertreter an, und der wird also einwilligt in das Geschäft, niedergeschlagen und ausgerauft. Also Sex und Gewalt, und jetzt taucht noch etwas Drittes auf, das sie auch beschäftigen wird und das es im Zusammenhang mit Sex und Gewalt auftaucht, finde ich interessant. Das ist der Sport. Der Sport als die Harmonie mit der Umwelt, als Symbol des Konfliktfreien, also nicht wie im Sportstück als etwas negativ Zwingendes. Ich zitiere das mal, beim Sport spürt man besonders krass, dass man lebendig ist. Irgendwie ist er hier, ich betone hier, der Musik überlegen, die ein Renommier- und Zwangssystem ist. Das ist also eine ganz deviante Aussage, ja, weil wir später, bei der späten Jelinek Sport als Dressur und Sport als Nachfolge des nationalsozialistischen Körperideals und Sport als eine extreme Form von Verdinglichung kennenlernen werden. Hier ist es eigentlich so, dass in den Strategien die Menschen haben, um die Lücken in ihrem Leben auszufüllen, wie das also zum Beispiel die Anna mit ihren Selbstverletzungen tut, einfach der Sport als eine legitime Strategie akzeptiert wird. Ich habe vorhin gesprochen, dass das fein beobachtet ist. Es gibt noch einen Punkt, wo ich so eine Feinarbeit registriert habe. Herr Hans ist sozusagen amerikanisch orientiert. Also mit Rock'n'Roll, mit Bebop-Musik, mit einem amerikanischen Autor, den er zitiert, während Rainer und Anna sind in Anführungszeichen französisch orientiert. Und das ist eigentlich ein Konflikt im österreichischen Geistesleben oder vielleicht sogar im europäischen Geistesleben, wonach orientieren wir uns. Das ist ein europäischer Grundkonflikt. Das Französische ist bei dem Geschwisterpaar stärker, das kippt auch Marx. Die Ausbeutung ist unwirklich. Man kann sich jederzeit von ihr befreien, wenn man einen Willen hat. Also da schreibt, ich finde das sehr toll, ein Mitglied der KPÖ, dass der Ausgebeutete sich als Ausgebeuteter gewählt hat und sich ja jederzeit als etwas anderes wählen kann. Ja, dann das nächste Ding. Ein Bombenanschlag auf den Umkleideraum in der Schule. Es ist im Film lustig, wie die Lehrerin Jelinek aus der Schule rausrennt, aufgeregt. Überhaupt ist ihr Acting in dem Film ganz gut. Dieser Anschlag ist auf Initiative der Sophie unternommen worden. Auch hier gibt es wieder ein Opfer, die Anna Witkowski dreht irgendwie durch über diesen Anschlag. Zentral ist ab einem bestimmten Zeitpunkt im Roman eine Stelle aus dem Fremden von Camus, wo für den Verurteilten eine Welt aufbricht, die ihm aber gleichgültig geworden ist. Also, wo man Camus lesen kann als ein Es ist zu spät. Das heißt, es ist nicht der optimistische Camus, der hier eine Rolle spielt. Wir müssen uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Nicht am Ende dieses Essays über den Mythos von Sisyphus. Der Sisyphus rollt da immer seinen Stein rauf, seinen riesengroßen unter ungeheuren Anstrengungen. Und wenn er oben am Hügel ist, rollt er wieder runter. Und diese Qual deutet uns Camus als eine positive, er beginnt auf einmal jedes Blättchen zu kennen und jede Unebenheit des Bodens und den Wandel der Sonne und definiert sich eben auf einmal als ein glücklicher Mensch. Das ist ihr nicht möglich, diese Weisheit des Umgangs mit dem Absurden, die Camus hat, ist den Jugendlichen der Jelinek fremd oder wenn, dann ist er ihnen nur in einer sehr elitären Variante zulässig. Ich zitiere mal, wenn einem die Hoffnung weggenommen ist, dann hat man die Gegenwart fest in der Hand. Man ist selber die Wirklichkeit und alle anderen sind Statisten. Das sind sie sowieso. Das ist auch ein antithetisches Zitat. Wenn Sie zum Beispiel in Neid hineinschauen, in dieses ungeheure Gefühl, der andere definiert mich pausenlos. Ja? Also, ich bin nicht ich, sondern ich bin ein Produkt ihres Blickes. Diese 300 Augen erschaffen mich und ich kann aus dem nicht raus. Ja? Und das ist in der späten Jelinek eine ganz zentrale Angelegenheit. Während hier haben Sie noch den Punkt, die anderen sind Statisten. Ich stehe hier in meiner Souveränität und wenn ich mit der Faust aufs Pult klopfen will, dann klopfe ich in der Faust, mit der Faust aufs Pult und Sie sind das Publikum. Das sind zwei sehr verschiedene Haltungen. Und hier hat sie noch diese eine Haltung, die sie dann später als eine böse erklären wird, die bei ihr die Haltung der bösen und großteils auch mörderischen Männer ist. Also das ist die Gier, das ist die Lust, da sind das die Figuren, die die anderen zu Statisten machen. Aber hier erlaubt sie das einfach noch Halbwüchsigen und sogar einer Frau. Ja, und das Ende ist, dass der Rainer eben auf eine sehr bestialische Art und Weise Vater, Mutter und Schwester ermordet. Seine Geschichte, die relativ unmanieriert erzählt ist, kaum ironische Sequenzen hat, sehr harte Schnitte, eine soziologische Analyse dreier Milieus, eine Pubertätsgeschichte, wie die schlecht ausgeht, wie Frühlingserwachen von Wedekind, wenn der schon ein Referenzautor in der Lora war, unter den Bedingungen von Klassenspaltung und NS-Vergangenheit. Und auch eine Geschichte vom Zwangssystem Familie und davon, wie etwa zeitgleich im Jahr von Thomas Bernhard, das Geistige letztlich nicht rettet. Von Anfang an ist die Mischung explosiv und jetzt geht sie hoch und das ist für die Beziehung Jelinek-Österreich eine zentrale Geschichte. Es ist aber auch eine linke Geschichte, eine mit mehreren Selbstporträts und eben das bitte ich Sie festzuhalten, eine Geschichte, wo das weibliche Begehren, wenigstens das der Oberschicht, sich realisiert und für legitim erklärt wird und im Text nicht sanktioniert wird. Ja, also das ist nicht so, dass da eine aus dem Begehren heraus sich für einen solchen Hans interessiert und ihm einen Sportwagen kaufen muss, wie das in Neid geschieht, damit sie an ihm einen sogenannten Blowjob verrichten darf, eine Sache, die wohl für Frauen nicht so wirklich aufregend ist, sondern hier realisiert die Sophie das. Das heißt, es gibt auch einen Optimismus in der Realisierung von weiblichen Begehrensmöglichkeiten und einen Pessimismus. Und bitte das deswegen festzuhalten, weil die Klavierspielerin und Neid, die klingen so als ein absolutes Diktum. Ja? Und wenn ein Autor oder eine Autorin auch deviante Typen gezeichnet hat, dann ist es einfach eine Diskussion bestimmter Typen. Dann ist es nicht der Standpunkt. Also genauso wie Thomas Bernhard sozusagen seine geilen Kellnerinnen zurückgenommen hat, indem er im Untergeher auf einmal eine Wirtin zeichnet, die zwar auch mit fast bloßem Oberkörper auftritt, aber eine schwerkranke, alleinerziehende Mutter ist, die sich heroisch tut, da beginnt etwas anderes. Ja, ich möchte nichts anderes beginnen. Nächstes Mal werden wir über Clara S. reden, sondern ich werde Sie jetzt fragen, ob Sie Fragen haben. Wer fragt, gewinnt. Wer hat denn das gelesen oder den Film gesehen?
Lesen.
Die Ausgesperrten.
Ja.
Ja. Aber bei mir war am Ende nicht ganz so klar, warum dieses Verbrechen an deinen Eltern aufliegen muss von deinem. Weil eigentlich das ist ein Tief, das er Scham an der anderen ist, so von mir und so weiter, um diesen Mord zu erklären, dass er ihn begangen hat. Und ich weiß, das ist ja auch so ein bisschen so eine. Also es, so er muss aufgedeckt werden, diesen Mord. Aber ich mir war nicht ganz klar, warum.
Sie würden ihn sozusagen gerne davonkommen lassen. Obwohl sie zu jenem Zeitpunkt Kriminalromane rezensiert hat, ja, und zwar sehr gerne Patricia Highsmith, Ruth Rendler, Barbara Wine, falls jemand Krimis liest. Liest jemand Krimis? Gott, gibt keiner zu. Wer würde nie zugeben, dass er Krimis liest? Ist, glaube ich, die kriminalistische Sache nicht so wesentlich. Es hat auch, Nowotny hat auch darüber geklagt, ja, dass dem Schluss sozusagen das Zwingende fehlt und hat es ja dann ein bisschen umgeschrieben. Und hat ihn jetzt ins Auto gesetzt und hat sich eine Geschichte ausgedacht, warum er auffliegen muss. Ich muss Ihnen sagen, dass ich das Unbehagen darüber gar nicht so verspürt habe. Das war halt so. Und in einem konventionellen Erzählsinn sind manche ihrer Sachen schlampig gebaut, aber bei ihr ist das nicht schlampig, sondern es ist halt so.
Ja? Ich habe nicht verstanden, warum er seine Schwester auch töten musste. Das hätte ich gerne. Das andere war irgendwie nachvollziehbar.
Ja, also das ich denke, der Sinn einer Geschichte, wenn es nicht eine Referenz zu anderen Geschichten gibt, und das haben wir nicht, außer vielleicht in Gier, wo die Tötenden dann auch gleich mehrere mitnehmen, der erschließt sich nicht. Aber da kann man ihre Mail schicken. Sie beantwortet Mails ja, angeblich.
Weil die Anna ist ja irgendwie doch sie, könnte man denken.
Ja.
Und das.
Ja. Ja. Im Sinne, ich meine, der Rainer, der einen ungeheuren Machtrausch hat, exekutiert ein elitäres Weltbild. Ja? Und er exekutiert wie der Vater so der Sohn dieses Weltbild durch Vernichtung. Der Nowotny hat das ja eingebaut, dass er verachtungsvoll ausgeschlossen ist gegenüber dem sexuellen Element in der Beziehung zwischen seiner Schwester und dem Hans. Ja? Also, dass das sozusagen seine Hierarchievorstellungen auch beschädigt. Ja? Genauso wie die Pornografie ja auch eigentlich gegen das nationalsozialistische Frauenideal ist. Nicht? Wo die Nazis große Pornoproduzenten waren. Aber ja. Alles klar. Ganze Sache, weibliche Begehren ist geklärt. Abgehakt. Gut. Gut, also nächstes Mal Clara S., weibliches Begehren zweiter Art.
Ich erinnere mich an den originären Kriminalfall.
Ja, ja.
Das ist sehr gut. Der Vater hat so ein ungeheuer floristisches Moment in dieser Familie. Er nur Askese und nur Reinheit. Und darum ist er, wie der diese Brüder gesehen hat, der Bursch, der war so offen, da war total ausgeflippt. Er hat den pornografischen Film gesehen mit seiner Mutter und immer ist diese Reinheit der Frau.
Der war aber nicht auf der Flüge, dem eigentlich vorgegeben
wurde. Ja, ja, es war ein interessanter Total.
Der muss doch gegen seine Natur leben eigentlich. Ja, ja. Alles, was er nicht so macht, empfindet er schrecklich. Und dann merkt er, dass das eigentlich keine Lüge war.
Ja, das
ja, aber das weibliche Begehren, das muss man eben das selbst zwar lesen, aber ich habe mir das unter dem Aspekt überhaupt nicht angefangen. Ich habe nicht überlegt.